Nun ist natürlich die Verschreibung von antiresorptiven Medikamenten Aufgabe von ärztlicher Seite. Wie kommt nun der Zahnarzt ins Spiel? Aus zahnärztlicher Sicht würden wir gern solche Situationen vermeiden. Freiliegender nekrotischer Knochen im zahnlosen Areal oder im bezahnten Areal. Und hier möchte ich Ihnen wirklich sehr gerne diesen Laufzettel oder dieses Überweisungsformular ans Herz legen. Die Idee von diesem Überweisungsformular ist, wenn bei einem Patienten eine antiresorptive Medikation gestartet wird, dass der Patient bewusst vor Beginn, so auch bei osteoporotischen oder vor allem auch bei osteoporotischen Patienten, vor Beginn der Therapie noch einmal zum Zahnarzt zur Kontrolle geschickt wird. Primär ist die Idee, dass der Zahnarzt nach jeglicher Quelle für eine Infektion sucht und aber, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den Sitz einer möglichen Prothese überprüft. Da Prothesendruckstellen eine der häufigsten Ursachen für das Entstehen von Kieferosteonekrosen sind. Was generell nicht durchgeführt werden sollte, sind prophylaktische Extraktionen von Zähnen, sondern primär sollte der Patient wie jeder andere Patient behandelt werden, aber eben mögliche Infektionsquellen erkannt und behandelt werden, bevor die antiresorptive Medikation beginnt. Und es empfiehlt sich, je nach Risikoprofil des Patienten, den Patienten eventuell in ein häufigeres oder engmaschiger einzubestellen, um eben mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Was kann man nun aus zahnärztlicher Sicht während der antiresorptiven Medikation noch durchführen? Während der chirurgischen Therapie ist es wichtig, eine perioperative Antibiotika-Einnahme zu verschreiben und dann eine möglichst atraumatische Chirurgie mit möglichst Weichteilverschluss. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Patient auch nach der Nahtentfernung noch häufig einbestellt werden sollte, dass sich häufig ein paar Wochen nach der Nahtentfernung Fisteln bilden können, die eben dann auf eine mögliche Kieferosteonekrose hinweisen. Was Sie aus ärztlicher Seite eventuell in der Kommunikation mit dem behandelten Zahnarzt gefragt werden können, kann eventuell die Medikation ausgesetzt werden. Hier ist es aber so, dass die Literatur leider relativ dünn zu diesem Thema ist. Das heißt, es gibt keine klaren Richtlinien oder keine klaren Empfehlungen, ob eine sogenannte Drug Holiday tatsächlich einen Vorteil für die Patienten bringen würde. In puncto nicht chirurgischen Tätigkeiten beim Zahnarzt oder einfach Füllungslegen gibt es relativ wenig Einschränkungen für diese Patienten. Aber wie schon angesprochen, das Wichtigste ist und worauf Sie auch sozusagen Ihren Patienten hinweisen können, wenn Ihre Patienten Prothesenträger sind, dass Sie den Sitz der Prothese wirklich regelmäßig kontrollieren lassen sollten, in dem Moment, wo Sie das Gefühl haben, dass eventuell wo eine Druckstelle entstehen könnten, wirklich direkt zum Zahnarzt zu gehen.
Auf Basis dieser Datenlage und vor allem auf Basis der beiden letzten großen Studien gibt es ein Experten-Review überhaupt zu den Nebenwirkungen der Protonenpumpenhemmer, der in Gastroenterology 2017 publiziert ist. Und dabei wird die Risikoerhöhung, einen B12-Mangel zu entwickeln, pro Patient und Jahr mit 0,3-0,4% angegeben. Also insgesamt sehr, sehr niedrig. Und darauf basieren dann die Empfehlungen in diesem Expertenreview, die sagen, man soll nicht parallel durch eine Langzeit-Protonenpumpeneinnahme etwas an der B12-Zufuhr ändern, prophylaktisch, sondern man soll bei den empfohlenen 4 Mikrogramm bleiben. Gleichzeitig wird aber auch die Suche nach B12-Mangel im Sinn einer Surveillance oder im Sinn eines Monitorings als nicht sinnvoll beschrieben. Es wird gesagt, es gibt keine Rationale, dass es Sinn macht zu testen. Und man kann das zwar Patienten offerieren, aber es gibt keine Daten, die zeigen würden, dass das einen Sinn macht oder dass sie davon einen Benefit haben. Worauf sehr wohl hingewiesen wird, und an das würde ich mich mit viel Nachdruck sehr gerne das verstärken, dass man die Dosis des PPI so niedrig wie möglich halten soll. Wir haben prinzipiell eine Verschreibungspraxis, die meistens weit höhere Dosen routinemäßig verschreibt bei den verschiedenen Indikationen. als sie von Seiten der Studien und von Seiten der Literatur als wirksam gezeigt wurden, sodass, glaube ich, es sehr wichtig ist, ein großes Augenmerk darauf zu legen, dass wir die niedrigstmögliche und effektive Dosis verschreiben und nicht auf Basis einer zu hohen Dosierung irgendein Risiko für die Patienten eingehen.
Wie ich gelesen habe, dass Mastozytose-Patienten ein Osteoporose-Problem haben, war es natürlich aufgelegt und anzunehmen oder zumindest den Verdacht zu haben, dass Histamin mit dem Knochenabbau etwas zu tun hat. Faktum ist, Mastozytose-Patienten haben ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Und nun gibt es, wie man in der Literatur sehen kann, auch wirklich eine groß angelegte Studie, wo man zeigen konnte, dass eine Antihistaminikatherapie, und zwar gegen H1-Rezeptoren, eine signifikante Verbesserung der Knochendichte erzeugen konnte. Und wenn jetzt die Antihistaminika wirksam sind, dann bietet sich ja die Therapie A an und B zusätzlich eine Reduktion von Histamin im Sinne einer histaminfreien Diät. Interessant ist zum Beispiel auch ein Versuch an Mäusen, wo man das Enzym Histidindecarboxylase, das ist das Enzym, das aus Histidin Histamin macht, blockiert hat. Und hier konnte man eine Reduktion des Knochenschwunds nach Ovarektomie zeigen.